Der Predigttext für diesen dritten Sonntag nach Epiphanias ist eine kleine, faszinierende Geschichte aus dem zweiten Buch der Könige im fünften Kapitel. Der Abschnitt, den die hier sind, vor sich haben, ist aber nur ein kleiner Teil der Geschichte. Und deshalb lese ich sie nicht vor, sondern erzähle sie lieber ganz. Vielleicht wird beim Erzählen deutlich, wie aktuell diese Geschichte sein kann. Es war einmal ein wichtiger, ein mächtiger Mann. Er könnte Valeri Vassiljewitsch Gerasimow heißen und aus Russland stammen. Oder Herzi Halevi, dann käme er aus Israel. Oder auch Mahdi al-Mashhad von den Hutu. Die Bibel nennt ihn aber Naaman, was so viel bedeutet wie der Angenehme. Ein Militär im Dienst des Königreichs Aram. Hochdekoriert, ein Veteran auf dem Schlachtfeld. Ein großer Stratege und erfolgreicher Feldherr. Der Held von Solferino, von Ramoth Gilead, von Trafalgar. Nein, der nicht. Nelson starb ja bei seinem größten Sieg. Wie auch immer, Naaman mag der Angenehme heißen, doch er kann durchaus unangenehm sein, aufbrausend, eine gewaltige Erscheinung, aber auch bereit zu gewalttätigen Entscheidungen. Berühmt, berüchtigt vielleicht und trotzdem als Mensch verletzlich und angreifbar, denn Naaman ist krank. Die Bibel nennt es Aussatz, aber Lepra ist es wohl nicht. Naaman lebt inmitten seiner Familie, verkehrt bei Hofe, reist mit Gefolge. Als Aussätziger hätte er sich isolieren müssen, unrein und ausgegrenzt, ein Schattendasein gefristet, immer am Rand des sozialen und physischen Todes. Eine Hautkrankheit ist es wohl, so viel lässt die Erzählung erkennen. Und wer jetzt an Neurodermitis denkt und daran, wie er nächtelang ein weinendes Kind im Arm gehalten und versucht hat, es vom Kratzen abzuhalten, der wird nicht ganz daneben liegen. Ein nässendes, juckendes Ekzem kann auch einen gewaltigen Körper förmlich aus der Haut fahren lassen. Ein gutes Körpergefühl zum Ekel vor sich selbst verkehren. Und immer wieder das Leben. Alle Macht des Naaman, all sein Einfluss reichen nicht so weit, ihm Heilung zu verschaffen. Die Ärzte von Damaskus sind rat- und hilflos. Die Priester, denn Heil und Heilung sind noch nicht geschieden, die Priester ebenso. Nun hat Naaman bei seinem Feldzug nach Israel ein junges Mädchen verschleppt. Eine Geisel, er eine Kriegsbeute, eine Sklavin, dem selbsternannten Herrenvolk unterworfen. Namenlos dient sie in seinem Haus, wird Kammerzofe von Frau Naaman. Und als solche hört sie die nächtlichen Wutausbrüche. Sie sieht die scharfen Hautpartien, riecht den Wundgeruch, die Schwefelsalbe. Ja, nicht zuletzt sie leidet mit bei seinem Leiden, denn auch ihr gegenüber fährt er schon mal aus der Haut. Und wieder das Leben. Ausgerechnet sie, die Verschleppte, die Recht- und Namenlose, bringt die Dinge in Bewegung. Sie hat gehört von dem Wunderpropheten in Samaria. Elisa ist sein Name, zu Deutsch Gott hilf. Den könnte er doch aufsuchen, schlägt sie vor. Der würde Naaman sicher heilen können. Und ausgerechnet auf ihren Rat hört der Held von Ramoth Gilead, der Oberkommandierende ihrer Entführer, der Nutznießer ihrer Versklavung. Zuerst kommen in dieser Geschichte die Dinge im Sozialgefüge in Bewegung. Der General und seine Sklavin kommunizieren ja keinesfalls auf Augenhöhe. Aber weil er keinen Ausweg sieht, beschließt der General Naaman, dem Rat einer Sklavin zu folgen. Er könnte auch Valeri Gerasimov heißen und würde sich dann von Moskau nach Kiew aufgemacht haben. Oder Herzi Halevi von Jerusalem nach Gaza oder Mahdi al-Mashat von den Houthi-Rebellen nach Tel Aviv. Und wieder das Leben. Denn ohne die ganz große Diplomatie kann auch ein aramäischer Befehlshaber nicht ohne weiteres sich in Feindesland zur medizinischen Behandlung begeben. So geht also Naaman zunächst zu seinem König, Ben-Hadad, der sich an seine Nachbarn wendet, König Joram von Israel. Von Majestät zu Majestät erbittet er schriftlich Heilung für seinen General. Mit stattlichen Gastgeschenken und großem Gefolge macht Naaman sich auf die Reise nach Samaria. Der König von Israel jedoch wittert sogleich eine Falle. Was, wenn der König von Aram nur einen neuen Kriegsgrund sucht? Abweisen kann er den Gast nicht, denn die Macht liegt beim Aramäer. Heilen kann er ihn aber auch nicht, denn Macht und Geist sind schon geschieden, wenn auch nicht Heil und Heilung. Der König von Israel steckt in einer Zwickmühle. Als Verzweiflungsgeste bleibt ihm nur, nach orientalischem Brauch, sein Gewand ein wenig einzureißen. Und davon hört der Prophet Elisa. Ist er doch der ursprüngliche Adressat des Heilungswunders? Er lässt seinen König wissen, der könne den Aramäer ruhig zu ihm schicken. Schließlich gäbe es in Israel Propheten, die mit solchen Fällen umzugehen wüssten. Und so kam der Berg zum Propheten. Mit Rossen und Wagen das ganze Programm. Der die Macht hatte, kam zu dem, der nur das Wort hatte, aber mit ihm alles vermochte. Und wieder das Leben. Der machtlose Worthaber kehrt die Hierarchie um. Wortlos lässt er den Machthaber vor seinem Hause stehen. Nur ein Sprecher tritt vor die Tür und verkündet Naaman den überraschend nüchternen Therapieplan: 7 Waschungen im Jordan. Was tun Menschen nicht alles dafür, gesund zu werden? Sie ertragen schlimme Schmerzen. Wir nehmen weite Wege in Kauf, um Spezialisten zu konsultieren. Wir bezahlen obskure Hilfs- und Heilmittel, deren Nutzen wissenschaftlich nicht erwiesen, ja, in Frage gestellt werden muss. Wir hängen unser Herz an den letzten Strohhalm, wenn nur der Leidensdruck hoch genug ist. Wofür? Immer wieder für das Leben. Und sicher hätte auch Naaman alles Mögliche getan, wäre Elisa vor ihn getreten und hätte mit sorgenvoll gerunzelter Stirn den Kopf gewogen und dann von ihm verlangt, den Kot eines Klippdachses und das Gift einer Klapperschlange zu einem Brei zu vermengen, bei Vollmond damit seine Schrunden zu bestreichen und anschließend eine Woche lang immer bei Sonnenaufgang auf einem Bein hüpfend einen Tempel zu umrunden. Naaman hätte es sicher getan. Gegen Vorkasse, vermutlich. Doch nichts dergleichen. 7 Waschungen im Jordan, auf Kassenrezept, ohne Chefarztbehandlung. Was für ein Affront! Empört wendet sich Naaman ab und macht sich auf den Heimweg. Nicht ohne einen Anflug von Nationalismus. Haben wir nicht in Damaskus die besseren Flüsse? Dafür mit Pauken und Trompeten, mit Rossen und Wagen und mit all seinen Mitbringseln ein rauschender Abgang. Und wieder das Leben. Es ist noch einmal sein Gefolge, das ihn umstimmt. Wieder hört der Mächtige auf die Ohnmächtigen. Die kennen ihn ja gut. Die kennen seinen Jähzorn, aber eben auch sein Leiden. Versuch es doch, raten sie ihm. Es ist kein großes Ding, was soll schon schiefgehen? Naaman lässt schließlich anhalten, steigt in den mickrigen Jordan, der so viel unscheinbarer daher fließt als Abana und Papa in Damaskus. Man hat erwogen, ob Naaman nicht vielleicht doch ins Tote Meer stieg, in das der Jordan mündet, unten im Königreich Juda. Aber das wäre eine ganz unwahrscheinliche Reiseroute gewesen, nach Süden von Samaria aus, wo Damaskus doch nordöstlich liegt. Und das wäre eine ganz merkwürdige Rationalisierung dieser kleinen, faszinierenden Geschichte. Das Wunder der Heilung wäre wegrationalisiert. Heilung und Heil wären getrennt, wie Macht und Geist. Naaman steigt jedenfalls in den Jordan und nach dem siebten Bad, nicht Waschung nur, nein, ein Vollbad muss es dann doch schon sein, steigt er ans Ufer. Geheilt. Seine Haut ist wieder glatt wie die eines jungen Knaben. Wiederherstellung nicht nur, sondern Verbesserung. Nicht die suppenden Läsionen allein, auch die Kriegsnarben, die Zellulite, verschwunden. Ein Wunder. Naaman begreift das sofort und lässt umkehren zum Haus des Propheten. Diesmal scheint Elisa vor die Tür gekommen zu sein, denn die beiden sprechen miteinander. Der Umstand, dass er gesund geworden war, auf das Wort des Propheten aus Israel hin, ist für Naaman ein Gottesbeweis. Ein Beweis der Existenz des Gottes Israels allein. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel, bekennt er. Warum nur bleibt der Prophet völlig unberührt von diesem Glaubensbekenntnis des Fremden? Das müsste ihm doch sehr gelegen kommen. Weil der Glaube für das Wunder keine Rolle gespielt hat. Nur und allein das Wort des Propheten und die Ratschläge seiner Subalternen. Ein Zauberer ist Elisa im Grunde, der auf Effekte zielt, nicht auf Bekehrung. Und warum weist er dann fast brüsk den Versuch zurück, sich nun dankbar zu zeigen? Geschenke will der Prophet nicht annehmen, denn, so erklärt er später, es ist nicht an der Zeit, Silber und Kleider zu nehmen und Ölgärten und Weinberge, Schafe und Rinder, Knechte und Mägde. Ja, aber warum denn nicht? Warum ist es nicht an der Zeit? Und wird diese Zeit jemals kommen, in der wer heilt oder wer das Heil verwaltet, Silber und Kleider zu nehmen berechtigt ist und Ölgärten und Schlossparks anlegen lässt und den ganz großen Wirtschaftsbetrieb aufzieht? Wird die Zeit kommen, in der im Gesundheitssystem Milliarden investiert und verbraucht werden? Erst als Naaman darum bittet, ja fast bettelt, ein wenig Erde aus Israel nach Damaskus mitnehmen zu dürfen, um dort auf heiligem Boden den Gott Israels anbeten zu können, stimmt der Prophet zu. Aber man hat beim Lesen den Eindruck, er gewähre ihm selbst das nur ganz widerwillig. Was für eine archaische Vorstellung auch, dass Götter erdgebunden wären. Schließlich erteilt Elisa dem Naaman ganz beiläufig Dispens für den Fall, dass der aus politischen Gründen gezwungen wäre, neben seinem König dem offiziellen Staatsgott zu opfern. Geh hin im Frieden. Mit diesen Worten wird Naaman endgültig entlassen. Und wieder das Leben. Gehasi, Der theologische Referent des Propheten versteht seinen Chef und die Welt nicht mehr. Wenn der ihn schon geheilt und so nebenbei auch das Königreich Israel aus einer potenziell bedrohlichen Situation hinaus manövriert hat, dann hätte er ihm doch wenigstens die angemessene Bezahlung abknöpfen können. Also läuft Gehasi dem Naaman hinterher und mit einer Lüge gelingt es ihm, einen Großteil der Geschenke an sich zu bringen. Man ist versucht, an Maskendeals während der Pandemie zu denken. Elisa durchschaut Gehasi natürlich sofort und hängt ihm den Aussatz Naamans zur Strafe an. Auf das Heilungs folgt das Strafwunder. Wie in mittelalterlichen Heiligenlegenden. Und damit verlieren sich die Spuren Naamans aus Syrien im Dunkel der Vergangenheit. Eine faszinierende kleine Geschichte mit vielen Facetten. Immer wieder voll von Leben. Sie erzählt von Begegnungen über Grenzen hinweg. Grenzen der sozialen Schichtung, Grenzen der Nationalität, Grenzen der Freund und Feindschaft, Grenzen der eingeschliffenen Sichtweisen, Grenzen des Glaubens auch. Aber ich werde nicht so tun, als rechtfertigten diese Grenzüberschreitungen allein schon eine Predigt zu dieser kleinen, faszinierenden Geschichte. Denn diese Geschichte entwickelt sich ja um das Wunder herum. Das Wunder als Gottesbeweis. Wem sollte ich das mit gutem Gewissen predigen? Ein Prophet aus dem sagenhaften Dunkel der Geschichte steht mit der wundersamen Heilung eines Fremden gerade dafür, dass es einen Gott gibt in Israel? Wohl eher nicht. Aber das kann ich mit gutem Gewissen predigen. Elisa entlässt den aramäischen General mit den Worten: Zieh hin mit Frieden. Zwei Wörter im Hebräischen. Geh zum Frieden. Und in dieser Aufforderung kommen für mich all die Grenzüberschreitungen dieser Geschichte wieder zusammen. Begegnung über Feindesgrenzen hinweg führt zum Frieden. Begegnung über Standesgrenzen hinweg führen zum Frieden. Begegnung über eingeschliffene Wahrnehmungsmuster hinweg führen zum Frieden. Begegnungen über das Erwartbare hinaus führen zum Frieden. Naaman, dessen Weg nach Damaskus sich im Dunkel der Geschichte verliert, ist am Beginn seiner Reise zum Frieden, mit der Erfahrung von Heil im Rücken. Der römische Hauptmann aus dem Evangelium eben ist schon ein wenig weiter auf dieser Reise mit der Erfahrung des Heils voraus. Und wir, heute und hier, wo auf unserem Weg zum Frieden sind wir? Dieser Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne und leite unsere Wege in Christus Jesus. Amen.